Hallo und herzlich willkommen bei Angehören, der Podcast mit Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Mein Name ist Michika Neugebauer und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das oft übersehen wird und gleichzeitig unglaublich wichtig ist. Die jungen Angehörigen. Viele junge Menschen erleben psychische Erkrankungen in ihrer Familie, doch nur wenige finden früh passende Unterstützung. Warum ist das so? Was brauchen junge Angehörige wirklich und wie können Angebote aussehen, die sie tatsächlich erreichen? Dafür habe ich heute eine Gesprächspartnerin eingeladen, die sich genau dafür einsetzt. Sabrina Weidenbacher von der APK Bayern. Sie beschäftigt sich intensiv mit der jungen Selbsthilfe, einem Bereich, der sich stark verändert und immer wieder neu erfindet. Wir sprechen darüber, welche Themen junge Angehörige besonders bewegen, welche Hürden es gibt und was ihnen helfen kann und welche Entwicklungen gerade in Bayern entstehen. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Vielen Dank, Sabrina, dass du heute da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also mein Name hast du ja schon erwähnt. Ich bin Sabrina Weidenbacher. Ich arbeite beim APK Bayern, also beim Landesverband für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Und ja, da insbesondere jetzt im Projekt Junge Angehörige. Genau. Beruflich komme ich mehr aus dem beraterischen oder therapeutischen Hintergrund, habe bisher immer stark mit den Betroffenen zusammengearbeitet und aufgrund meiner, ich glaube, systemischen Weiterbildung war das als Schlüsselsituation so gemerkt, okay, da gibt es noch mehr als nur die Betroffenen, da gibt es ein Umfeld und das wird viel zu selten gesehen.
Das heißt, du bist keine Angehörige selber, du bist Profi, aber du setzt dich für die Angehörigen ein und bist bei den Angehörigen angestellt. Wie bist du zu den Angehörigen gekommen und wie gelang dir der Switch von der betroffenen Arbeit zur Angehörigenarbeit?
Ja, Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man heutzutage noch sagen kann, man ist keine Angehörige, weil wenn man sich die Zahlen auch anschaut der Betroffenen, gibt es wahrscheinlich irgendwie immer ja Verknüpfungspunkte und man rutscht doch relativ schnell in so eine Angehörigenrolle. Das kann natürlich vom Ausmaß ganz unterschiedlich sein. Demnach würde ich sagen, ich bin schon auch Angehörige. Ja, jetzt nicht im direkten Umfeld, aber in einer Ex-Partnerschaft war ich das auf jeden Fall. Genau, wie kam ich da so dazu? Ich würde auf jeden Fall sagen, es war die systemische Weiterbildung und auch meine eigene Rolle in der Arbeit mit den Betroffenen, weil immer klar war, okay, es ist nicht nur die Arbeit am Betroffenen, sondern es braucht noch viel mehr drumherum im Genesungsprozess und vor allem dann auch zu sehen in Familiengesprächen oder in Familientherapie, okay, nicht nur der oder die Betroffene leidet, sondern die Angehörigen einfach auch sehr stark. Mhm.
Genau. Du bist jetzt bei der APK Bayern. Mhm. Seit wann bist du da?
Jetzt knapp 2 Jahre schon.
Vielleicht bevor wir in das Thema junge Selbsthilfe einsteigen, möchtest du noch ein paar Sätze zur APK Bayern verlieren? Wir haben ja geredet über die Selbsthilfegruppen in Oberbayern, auch über was die Oberbayerische Initiative macht. Jetzt wäre es natürlich total gut, wenn du uns vorstellen könntest, was macht eigentlich der APK Bayern und was ist so die Rolle vom APK?
Ja, gebe ich gerne einen Überblick, weil es doch immer relativ kompliziert ist zu verstehen, wie ist denn die Angehörigenarbeit oder Selbsthilfe in Deutschland aufgebaut. Also der APK Bayern besteht jetzt seit 1990. Wir durften letztes Jahr 35 Jahre feiern und wird geleitet durch einen ehrenamtlichen Vorstand. Die Angehörigenarbeit in Deutschland generell kann man sich so vorstellen, dass es einen Bundesverband gibt, der sozusagen für Gesamtdeutschland zuständig ist und dann die eigenen Bundesländer ebenfalls nochmal eigene Landesverbände haben. In dem Fall jetzt der Landesverband von Bayern. Und wir setzen uns hier für die Angehörigenarbeit in ganz Bayern ein, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Beratungsangebote für die Angehörigen, Selbsthilfe, Gruppen online oder dann auch in Präsenz und arbeiten einfach in den sozialpolitischen Gremien mit und ja, machen die Gesellschaft darauf aufmerksam, wo auch Versorgungslücken noch für Angehörige sind.
Du hast ja eine spezielle Rolle. Du bist für die jungen Angehörigen zuständig. Wie kam es dazu, dass der APK Bayern beschlossen hat, Angehörige schön und gut, aber wir müssen vor allem die jungen Angehörigen unterstützen?
Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz klare Antwort und ich merke so, das liegt ganz arg noch an meinem eigenen Alter. Ich bin selber noch in der Altersspanne 18 bis 35 Jahre, die wir als junge Angehörige definieren, und habe einfach immer wieder gemerkt, dass viele der bestehenden Angebote doch eher auf eine ältere Zielgruppe zugeschnitten sind, würde ich sagen. Das heißt, wir hatten wenige Angebote, wodurch sich junge Menschen angesprochen fühlen.
Und wie richtet ihr jetzt eure Angebote aus, dass auch die Jungen sich angesprochen fühlen? Mhm. Beziehungsweise nochmal zurückgestellt, was spricht denn die junge Zielgruppe jetzt mittlerweile an, vor allem in der Angehörigenarbeit?
Ja, also ich glaube, man darf schon sagen, Selbsthilfe hat sich weiterentwickelt, also auch in älteren Zielgruppen ist nicht mehr dieses klassische im Stuhlkreis sitzen, wie man das vielleicht kennt aus Film und Fernsehen etc. Aber worauf wir jetzt unseren Fokus auf jeden Fall legen, ist, dass wir dort präsent sind und uns zeigen und vorstellen, wo junge Angehörige anzufinden sind. Das heißt an Hochschulen, an Ausbildungsinstituten, aber auch mal im Café nebenan oder an allen Orten, wo junge Leute eben zu finden sind. Ja.
Wonach sehnen sich denn junge Angehörige? Was sind so die Probleme, die sie haben? Und wo holt ihr sie dann da genau ab, also auf der inhaltlichen Ebene?
Mhm. Also ich glaube, es geht ganz viel erstmal bei jungen Angehörigen darum zu merken, hey, da gibt es noch viele Menschen, denen geht es auch so. Das unterscheidet sich wahrscheinlich nicht stark auch zur älteren Zielgruppe. Aber einfach so eine Community aufzubauen und zu merken, hey, die Geschichte kenne ich so oder so ähnlich. Da gibt es jemand, der versteht mich direkt. Da muss ich mich nicht groß erklären. Und das wird das auch inhaltlich sein, dass wir sagen, okay, wir wollen einen Raum schaffen, wo sich Menschen austauschen können, die Ähnliches erleben oder erlebt haben.
Und wie sehen denn diese Räume aus, wo ihr euch austauscht? Also du hast schon vorhin gesagt, Stuhlkreis ist jetzt nicht mehr so das, worauf sie anspringen. Was habt ihr euch da für neue Räume überlegt?
Ja, also man muss ja dazu sagen, wir sind vom Landesverband Bayern. Das heißt, wir sind für Gesamtbayern zuständig, was es natürlich in Präsenz ein bisschen schwerer macht. Also die Selbsthilfegruppen werden zunächst mal online starten im Online-Rahmen und dass wir da dann einfach schauen, okay, wo findet ein Austausch statt? Also ich muss ja dazu sagen, unsere Gruppe startet jetzt im Februar mit einem ersten Treffen. Das heißt, es gibt noch keinen genauen Ablauf, was passiert. Aber wir verfolgen schon das Ziel zu sagen, hey, wir wollen auch in Präsenz für den Raum Bayern gesamt immer wieder Treffen initiieren. Und das kann dann aber auch eine gemeinsame Unternehmung sein oder mal ein Kreativworkshop, einfach ein Zusammenkommen wollen wir gestalten. Ja.
Du hast gerade online gesagt, da habt ihr ja schon mehr Erfahrung gesammelt, vor allem vom Landesverband. Ja. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Podcast-Folgen viel auch über die Selbsthilfe gesprochen, auch so über die Situationen, wie läuft auch so eine Gruppe ab und wie ist so ein bisschen das Feeling. Wie erlebst du eine Online-Selbsthilfegruppe? Kann man die vergleichen mit einer analogen Selbsthilfegruppe, sage ich mal? Oder was gibt es da für Spezialitäten oder?
Ja, ich kann ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung da auch sprechen, weil ich selbst auch schon Selbsthilfegruppen besucht habe und auch schon beide Formate kennenlernen durfte. Und es macht einen Unterschied, das würde ich auf jeden Fall sagen. Es hat beides immer Vor- und Nachteile, sage ich so. Das Online-Setting ist natürlich was, da habe ich schnell einen Zugang dazu. Da muss ich nicht noch irgendwo hinfahren, wenn mein vielleicht Zeitplan eh schon sehr eng getaktet ist. Das heißt, ich logge mich halt abends vielleicht noch ein und habe dann einen Raum, wo ich die Menschen treffen kann. Es ist natürlich aber auch eine Hürde und es finde ich immer im Online-Setting, wenn ich eine Person nicht direkt gegenüber von mir habe. Das heißt, ich kann ja viel über Körpersprache oder Sonstiges lesen und fühle mich da vielleicht auch mehr aufgenommen oder weniger. Das fällt natürlich im Online-Rahmen weg. Aber ich muss sagen, ich habe so viel gute Erfahrungen in Online-Gruppen machen dürfen und auch schon in Selbsthilfegruppen bei uns im Verband online begleitet und habe schon immer das Gefühl, dass viele Menschen bleiben auf jeden Fall und sich da sehr wohlfühlen in dem Rahmen.
Mhm. Ich kann, also wir kennen ja alle so Online-Meetings, vielleicht ja. Der ein oder andere von der Arbeit oder von einem Vortrag. Und habt ihr da spezielle Regeln? Weil ich mir selber denke, manchmal ist es ja so, bei dem einen funktioniert die Verbindung nicht, der andere hat die Kamera aus. Dann fällt man sich vielleicht auch gegenseitig ins Wort, weil vielleicht der Ton verzögert ist. Also ich stelle mir das teilweise sehr komplex vor, wie so eine Runde abläuft. Wie geht ihr da vor?
Ja, also wir haben Online-Regeln, die sind auch allen, die teilnehmen, bewusst, beziehungsweise haben die auch im Voraus schon mal zugeschickt bekommen. Was so eine ganz wichtige Regel ist, die ich auch sehr persönlich sehr wichtig finde, ist, wir lassen die Kamera an in den Online-Treffen. Das geht einfach darum, dass man sich doch wohler fühlt, wenn jeder weiß, wer ist denn da vom Bild her, ja? Und ich muss mir vielleicht auch keine Gedanken machen, wenn jemand die Kamera aus hat, in welchem Rahmen sitzt der vielleicht gerade? Stehen da noch 10 andere Personen hinten dran, wenn ich jetzt meine Geschichte erzähle? Also das würde ich sagen, ist schon eine sehr wichtige Regel bei uns. Was das Gespräch oder den Ablauf angeht, dass man sich da viel unterbricht, das hatte ich bisher noch nie so stark. Natürlich kommt es vor, aber das kommt auch in Präsenz vor. Das ist halt so der Verlauf eines Gesprächs immer oder einer Gruppe. Aber das lässt sich bisher ganz gut handhaben, ja.
Der Vorteil ist ja wirklich der, dass man egal wo man ist, auch vor allem im ländlichen Raum, und man es vielleicht dann nicht schafft, an einem Donnerstagabend noch 20 Kilometer in die nächste Kreisstadt zu fahren, dass man trotzdem daran teilnehmen kann. Und auch eben, wenn man selber nicht mobil ist, wenn man vielleicht auch Kinder hat oder so, die man betreuen muss, dass man da trotzdem daran teilnehmen kann.
Ja.
Ich würde nochmal zu den jungen Angehörigen zurückkommen. Ihr seid gerade in der Startphase, hast du gesagt. Ja. Wie habt ihr euch da auch, was heißt vorbereitet, aber eure Zielgruppe ist ja die Gen Z. Die hat einen ganz eigenen Umgang auch mit mentaler Gesundheit. Die gehen da teilweise viel offener damit um. Wie würdest du so deinen Blick auf die jungen Angehörigen beschreiben?
Ja. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil für uns, diese Generation jetzt, und die Offenheit mit dem jetzigen Umgang. Wobei ich sagen muss, ich finde, man spricht immer viel über die eigene mentale Gesundheit. Wie geht's denn mir? Und Betroffene, oder ich finde, die Dominique von der Mental Health Growth sagt das immer so schön, Erfahrungsexpertinnen sprechen viel mehr mittlerweile darüber. Ich finde, Angehörige hört man noch seltener. Also ich könnte mir vorstellen, das ist doch immer noch wieder mit Scham besetzt und vor allem auch so mit dem, naja, eigentlich bin ja nicht ich diejenige, der so schlecht geht, sondern es gibt jemand in meiner Familie oder im Freundeskreis. Und da, glaube ich, müssen wir den Fuß in die Tür bekommen, zu sagen, hey, Angehörige haben auch das Recht da.
Auf welchen Plattformen seid ihr denn unterwegs oder wie probiert ihr, die auch virtuell zu erreichen?
Ja, wir legen jetzt einen großen Fokus auch auf den Bereich Social Media und sind da über Instagram aktiv auf jeden Fall. Und ja, hoffen, dass wir dadurch viele Menschen erreichen können. Und natürlich jetzt heute hier im Podcast zu sein, ist auch eine Chance, die wir nutzen und wo ich mich sehr drüber freue. Ja,
spannend. Wir haben ja auch schon gesagt, eben die Gen Z, die tickt ein bisschen anders und die jungen Angehörigen haben ja auch andere Herausforderungen. Was würdest du auch sagen, was sind so die Unterschiede zwischen der normalen Angehörigen, was heißt normalen, der allgemeinen Angehörigenarbeit, ja. Also das heißt alle anderen über 35 nach eurer Angehörigen über 35 nach eurer Definition, und was ist der Unterschied zwischen den Jungen? Also ändert sich da vielleicht auch so ein bisschen eure Themen, also mit welchen Alltagsbelastungen haben die zu kämpfen? Denkt ihr da auch in Rollen? Also wir in Oberbayern und vor allem auch zum Beispiel die Münchner Selbsthilfegruppe, die hat ja ihre Selbsthilfegruppen in Rollen unterteilt, Geschwister, Partner, Kinder, Erwachsene, Eltern und so weiter. Wie ist da eure Herangehensweise zu dem Thema?
Ja, also jetzt zum Start denken wir da nicht in Rollen, weil es ja natürlich jetzt erstmal darum geht, okay, wo sind die jungen Angehörigen und dass sie den Weg zu uns finden. Das ist auf jeden Fall was wir so auf dem Schirm haben, je nachdem, wie der Zulauf einfach ist von jungen Menschen, ob das Sinn macht, da eine Unterteilung irgendwie zu treffen. Okay, genau, deine Frage nach den Herausforderungen nochmal von der jungen Generation. Also Ich glaube, das Angehörigsein, das unterscheidet sich nicht arg viel von den Belastungen an für sich zu einer älteren Zielgruppe. Ich glaube, die Besonderheit bei den jungen Angehörigen ist einfach, dass noch sehr viele Lebensentscheidungen in dieser Altersspanne getroffen werden müssen. Ja, also das sind ganz andere Herausforderungen, wie vielleicht ältere Angehörige das haben. Ja, da sprechen wir zum Beispiel über, okay, ich mache ein Studium nebenher, in Anführungsstrichen, bei vielen Angehörigen ist leider nebenher, weil sie doch viel Verantwortung zu Hause übernehmen. Oder es geht darum, jetzt ins Berufsleben einzusteigen. Vielleicht steht irgendwo ein Auslandsjahr an oder wäre der Wunsch danach. Oder es geht in eine eigene Familienplanung. Und das sind alles Dinge oder Entscheidungen, die in der Lebensphase häufig getroffen werden. Und ich glaube, das macht den großen Unterschied aus, dass junge Angehörige sowieso schon viel eigene Entscheidungen für sich und ihr Leben treffen müssen und zeitgleich einfach noch so eine große Verantwortung für den Angehörigen besteht.
Habt ihr euch schon Gedanken gemacht, was ihr so auch Angehörigen in der Altersgruppe ratet? Oder gibt es vielleicht auch Kooperationspartner, wo ihr auch noch zusätzlich Unterstützung mit dazu holt?
Mhm. Also existieren tun die noch nicht fest, diese Kooperationspartner, aber wir wollen da auf jeden Fall viel mit Hochschulen, mit Jugendhilfezentren, vielleicht sogar mit Jobcenter, die im Bereich ja junge Menschen, ich glaube, da geht es ja bis 28 oder 27 Jahre, wo die aktiv sind, dass wir da auf jeden Fall immer Kooperationen auch bilden können, dass die über uns Bescheid wissen. Das wären auf jeden Fall so große Eckpfeiler, genau. Und dann natürlich viele, die sich für den Bereich mentale Gesundheit sowieso einsetzen, dass man da kooperiert.
Mhm. Wo seht ihr denn die junge Selbsthilfe in, ich sag jetzt mal, 5 Jahren? Mhm. Wie soll dieser Bereich aussehen? Soll der weiter online wachsen? Ja, was ist da so eure Wunschvorstellung, eure Zielvorstellung?
Ja, also wenn ich so ein bisschen träume und darüber nachdenke, dann merke ich schon so, also mein Wunsch wäre schon so eine Community zu schaffen, ja, dass wir über Angehörige genauso sprechen können, wie wir mittlerweile über unsere eigene mentale Gesundheit sprechen. Dass wir online wachsen, auf jeden Fall, ja. Und dass Angehörige einfach wissen, und das, glaube ich, beziehe ich auch auf alle Altersgruppen, hey, für uns gibt's auch was, ja. Natürlich, wir schauen jetzt explizit auf den Bereich junge Angehörige. Aber auch wenn ich eine gute Freundin habe, der es nicht gut geht und ich vielleicht dadurch auch immer wieder selber irgendwie in Gedankenkreis oder mitleide, mehr Verantwortung übernehme, dass ich weiß, hey, ich kann mich irgendwo melden, auch als Angehörige und nicht nur, es gibt Hilfe für diese Freundin als Betroffene. Das wäre so mein Wunsch, dass jeder weiß, okay, es gibt eine Stelle, wo ich mich hinwenden kann.
Spannend. Vielen Dank, liebe Sabrina. Was glaubst du, wo liegen denn die größten Herausforderungen bei eurer Arbeit?
Ja, ich glaube einmal die zeitlichen Ressourcen von jungen Menschen werden eine große Herausforderung sein. Da geht es dann vor allem um die Teilnahme an Selbsthilfegruppen, weil es frisst in Anführungsstrichen einfach Zeit. Oder es ist eine Investition, wahrscheinlich in sich selber einfach, der man da nachgeht. Aber es sind dann vielleicht schon 90 Minuten oder 2 Stunden. Und ja, wer hat das einfach mal so nebenher die Zeit dafür, wenn man sie sich nicht bewusst nimmt? Also ich glaube, zeitliche Ressourcen ist eine große Herausforderung. Und dann natürlich erstmal die Menschen zu erreichen und zu sagen, hey, uns gibt's und hey, für euch gibt's ein Angebot. Nutzt das auf jeden Fall. Und ich glaube schon, dass das Thema Scham auch immer noch eine große Rolle spielt und sich wirklich zuzugestehen, zu sagen, ja, stimmt, auch ich darf mir Unterstützung holen. Ja.
Was würdest du denn jungen Angehörigen mit auf den Weg geben, die jetzt gerade zum ersten Mal mit einer psychischen Erkrankung in der Familie konfrontiert sind?
Mhm. Also mein Tipp ist immer, sich Hilfe und Unterstützung zu holen. Und das muss jetzt gar nicht der große Schritt sein, wie, okay, ich besuche direkt mal eine Selbsthilfegruppe oder ich schaue für mich selber nach professioneller Unterstützung, sondern einfach das darüber reden. Ja? Vielleicht gibt es eine gute Freundin, wo ich das mal ansprechen kann und sagen kann, okay, so geht es mir zu Hause, und vielleicht macht die sich mit mir gemeinsam auf den Weg, oder mal online so ein bisschen zu recherchieren, was gibt es denn auch vielleicht für Blogs schon Angebote, in welchen Geschichten erkenne ich mich denn wieder, oder niederschwellige Angebote einfach zu nutzen, mal irgendwo eine E-Mail-Anfrage zu stellen. Das muss noch gar nicht immer der größte Schritt sein, irgendwie Präsenz irgendwo zu stehen und eine Anfrage zu stellen, ja.
Also was es natürlich schon auch noch gibt, glaube ich, so niederschwellig, vor allem in Oberbayern, sind eben die sozialpsychiatrischen Dienste. Das sind Beratungsstellen, die sind meistens an den Landratsämtern angesiedelt, beziehungsweise wenn man SPDI und dann den Landkreisname eingibt bei Google, kommt man meistens auf ganz gute Treffer. Die haben sogar oft auch Außenstellen. Also das heißt, wenn man jetzt ein bisschen weiter weg wohnt von der Kreisstadt, ist manchmal auch die Chance ganz groß, dass es vielleicht bei der nächstgrößeren Stadt im Landkreis dann auch sogar eine Außenstelle gibt. Und die beraten tatsächlich auch Angehörige. Mhm. Also nicht nur Betroffene, sondern eben auch junge Angehörige, die vielleicht Unterstützung brauchen. Welche Rollen spielen denn bei euch vor allem sowas wie Schulen und Vereine? Habt ihr auch vor, bei Schulen präsent zu sein, also auch die Zielgruppe unter 18 eher zu erreichen? Oder habt ihr da mehr oder weniger eine klare Grenze und sagt, das ist nicht unser Bereich, wir wollen lieber die über 18-Jährigen?
Ja, genau. Also wir sehen, wie wichtig es wäre, auch schon in den minderjährigen Bereich zu gehen, an Schulen präsent zu sein oder, wie du jetzt auch angesprochen hast, in Vereinen sich mehr zu zeigen. Wir haben für uns jetzt die Altersspanne ab 18 definiert. Das hat einfach den Hintergrund, dass Selbsthilfe im minderjährigen Bereich nicht ganz so leicht auch umzusetzen ist. Ja. Da geht es natürlich viel immer um das Einverständnis von den Erziehungsberechtigten, und es müsste eine fachliche Leitung mit dabei sein, und all das haben wir jetzt gesagt, wollen wir im ersten Schritt noch nicht. Da gibt es natürlich auch andere Institutionen, die danach dann schauen sozusagen, also im Kinder- und Jugendbereich. Das heißt, wir haben uns jetzt erstmal auf den Erwachsenenbereich festgelegt und suchen uns jetzt sozusagen die Schulen oder in dem Fall dann Hochschulen oder Ausbildungsinstitute an, wo Menschen schon 18 Jahre alt sind. Genau. Wobei ich jetzt sagen muss, wenn jetzt eine Anfrage von einer 16- oder 17-Jährigen per Mail reinkommt oder sonstiges, wir würden niemandem sagen, nee, du bist noch nicht 18 Jahre alt, bei uns gibt's keine Hilfe.
Der Fokus liegt halt bei euch auf einer anderen Zielgruppe.
Genau, ja.
Was würdest du sagen, was verändert sich denn bei jungen Menschen, wenn die sich in die Selbsthilfe begeben?
Mhm. Also auch da kann ich wieder persönlich von mir sprechen. So der erste Kontakt zu einer Selbsthilfe generell war so ein: Wow, da gibt's jemanden, da muss ich gar nicht viel sagen und der versteht mich. Ja, da kennt jemand meine Situation oder so ähnlich, und es war mehr so, ja, es war ein direktes Verstandenwerden. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass auch das bei vielen jungen Angehörigen passiert, so das Gefühl zu haben, ich muss mich gar nicht groß erklären, sondern hier bin ich mit Menschen, die vielleicht meine Situation so oder so ähnlich kennen. Ja.
Ich glaube, auch wichtig ist es, für Kinder und Jugendliche, das kann ich jetzt nur so als Beispiel, als selber Mutter sprechen. Ich habe immer das Gefühl, die Kinder wollen einfach irgendwo auch dazugehören und wollen nicht außergewöhnlich sein oder wollen nicht speziell sein, sondern eigentlich haben die oft das Bedürfnis, normal zu sein. Und wahrscheinlich ist das auch so ein Gruppengefühl, was es ihnen vermitteln kann, dass sie eben nicht irgendwie ein Außenseiter sind oder Probleme haben, die andere nicht haben, in einer Sonderrolle, sondern dass sie halt innerhalb einer Selbsthilfegruppe ganz normal sind und da auch dieses Gefühl erfahren.
Ja, ich glaube auch, und deshalb ist so ein großes Ziel, einfach eine Community aufzubauen, wo es dann gar nicht nur um diese schwere Themen immer geht oder vielleicht um, okay, wie geht's mir mit meinem Betroffenen, sondern einfach zu sagen, hey, wir sind eine Gruppe und heute machen wir einfach mal, was uns gut tut. Also es muss gar nicht immer um das Schwere gehen, sondern einfach um gemeinsamen Raum, den man teilt.
Vielen Dank, dass du heute da warst. Du hast gesagt, ihr startet bald. Genau. Magst du noch mal ganz kurz zu dem zeitlichen Verlauf, wann geht's bei euch los, wo kann man sich melden? Jetzt ist die Möglichkeit für deinen Infoblog.
Gut, dann aber, jetzt Werbung. Genau,
aber wir schreiben natürlich alles auch noch mal in die Shownotes.
Ja, also das Projekt an für sich startet oder läuft schon. Wir haben auch viele Peers und an der Stelle mache ich jetzt auch gern mal einen Aufruf und nutze das, wenn auch du junge Angehörige oder Angehörige bist und Lust hast, bei uns mitzuarbeiten, dich irgendwie zu engagieren, dann melde dich doch gerne. Wir haben schon ja, einige Angehörige, die sich auch im Bereich Social Media mit uns engagieren, damit präsent sind oder einfach auch so im Brainstorming, okay, was können der nächste Schritte sein, irgendwie mit mir aktiv sind, genau. Und der nächste große Start in dem Sinn ist jetzt unsere Selbsthilfegruppe am 25. Februar, die online stattfindet und genau, alles Weitere folgt dann so peu à peu.
Ja, schön. Vielen Dank, liebe Sabrina, dass du uns heute so bereichert hast mit diesem spannenden Thema. Und ja, hoffentlich wächst die junge Selbsthilfe schön weiter und bleibt bestehen. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback per E-Mail an redaktion@angehoern-podcast.de. Angehören ist eine Gemeinschaftsproduktion der APK München und der Oberbayerischen Initiative für Angehörige psychisch Erkrankter. Weitere Informationen und Ressourcen findet ihr unter www.angehoern-podcast.de. Redaktion Lisa Breindinger und Michika Neugebauer. Produktion und Musik Joscha Arnold. Dieser Podcast wird gefördert durch die gesetzlichen Krankenkassen und deren Verbände in Bayern.